betrifft Geschichte.
Diese Woche, wenn weiße Mauern sprechen könnten. Die Geschichte des Weißen Hauses. Der zweite Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, John Adams, zieht als erster Bewohner im Jahr 1800 in das Gebäude ein. Wie er und seine Nachfolger das Weiße Haus verändert haben, das erzählt der Historiker Matthew Costello.
When John Adams moves in, he says to Abigail in a letter that it is in a state to be habitable, which is not very high praise.
Als Präsident John Adams eingezogen ist, schreibt er in einem Brief an seine Frau Abigail, dass das Haus bewohnbar sei, was kein besonders großes Lob ist. Abigail ist wahrscheinlich ziemlich überrascht, als sie dort ankommt und sieht, dass nur wenige Räume vollständig fertiggestellt sind. Die Haupttreppe zum zweiten Stock ist noch nicht fertig. Es gibt eine Beschreibung, dass sie das gesamte ihnen zugeteilte Brennholz verbrannt haben, um den Putz zu trocknen. Thomas Jefferson wird 8 Jahre dort sein. Also ist er wahrscheinlich der erste Präsident, der viel Arbeit investiert, um das Weiße Haus besser einzurichten und vollständiger zu machen.
Präsident James Madison zieht 1809 in das Weiße Haus ein. 4 Jahre später bricht zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika Krieg aus. In der Nacht auf den 25. August 1814 marschieren britische Truppen in Washington ein und setzen das Weiße Haus in Brand. Nur die Außenmauern überstehen das Feuer. Der von Architekt James Hoban geleitete Wiederaufbau des Gebäudes dauert 3 Jahre. Und im Oktober 1817 bezieht der 5. Präsident, James Monroe, das wiedererrichtete Weiße Haus.
Das Weiße Haus, wie wir es heute kennen und wie es von den Präsidenten für die heutigen Zwecke genutzt wird, entsteht also wahrscheinlich erst in der Amtszeit von Andrew Jackson. Ich würde sagen, je weiter die Zeit voranschreitet, desto weniger nutzen die Familien der Präsidenten diese Räume. Man neigt dazu, das Obergeschoss häufiger zu nutzen. Aber das trifft erst wirklich zu nach der Renovierung durch Theodore Roosevelt im Jahr 1902. Zu dieser Renovierung ist zu sagen, es gibt keinen Westflügel, es gibt keinen Ostflügel, es gibt die Kolonnaden. Und diese dienen mehr oder weniger als Wirtschaftsflügel. Die Ostkolonnade wird Ende der 1860er Jahre abgerissen. Und so gibt es bis zur Präsidentschaft von Theodore Roosevelt verschiedene Versuche, entweder ein neues Präsidentenhaus zu errichten oder das Weiße Haus erheblich zu erweitern oder zu renovieren und Anbauten hinzuzufügen. Es gibt einen Plan, der von Caroline Harrison, der First Lady von Benjamin Harrison, vorgelegt wird. Es sollen Flügel hinzugefügt werden und außerdem ein neuer Wintergarten im Süden angebaut werden. Dieser hätte das Gelände mehr oder weniger umschlossen. Der Plan kommt jedoch nicht zustande. Theodore Roosevelt ist derjenige, der diese Renovierung schließlich durchsetzen kann. Zum Teil, weil er Freunde im Kongress hat. Er ist ein beliebter Präsident. Er hat 6 Kinder. Wenn man also argumentieren will, dass das Weiße Haus zu klein ist, dann spricht das dafür. Es gibt natürlich Leute, die verärgert sind, dass er die Gewächshäuser und den Wintergarten abbauen und an einen anderen Ort verlegen lässt. Das gehört dazu, dass sich das Gebäude gewissermaßen weiterentwickelt und verändert.
Ein Oval Office gibt es zur Zeit von Theodore Roosevelt noch nicht. Dieses Büro richtet sich sein Nachfolger ein, Präsident William Howard Taft, als der bereits zu klein gewordene Westflügel erneut ausgebaut wird. Und noch ein drittes Mal wird dieser Trakt erweitert. Im Jahr 1934, während der Amtszeit von Franklin D. Roosevelt.
Er verlegt das Oval Office an seinen gegenwärtigen Standort, in die südöstliche Ecke des Flügels, mit Blick auf den heutigen Rosengarten. Eine Einladung ins Oval Office gilt heute als unglaubliche Ehre. Und auch heute noch, wenn Leute das Weiße Haus besichtigen, fallen Sätze wie:
Oh, I want to see the Oval Office.
Ich möchte das Oval Office sehen. Diese Leute wären vielleicht überrascht.
It's much smaller than it looks.
Das war Teil 4 von Wenn weiße Mauern sprechen könnten. Die Geschichte des Weißen Hauses mit Matthew Costello, Chief Education Officer der White House Historical Association und Direktor des David M. Rubenstein Nationalzentrums für die Geschichte des Weißen Hauses in Washington, D.C. Gesprochen haben auch Gabriel Schett und die Gestalterin des Beitrags Barbara Wolfing. Redaktion Xaver Forthuber.